Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen und willkommen im Kepler Salon. Im Namen von Linz 09 heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich bin für heute Abend Ihre Gastgeberin. Mein Name ist Elfi Schulz und ich habe die große Freude, Ihnen meine Gäste heute vorzustellen zu dürfen. Zuerst die Damen, die Dame Karin van Herden und Michael Ohmann. Karin van Herden ist geboren in Kapstadt, studierte Blockflöte und Barockoboe in Köln und Amsterdam. Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe. Sie ist Gründungsmitglied des L'Orfeo Barock Ensembles und unter der Leitung von Michi Geig hat sie zahlreiche Konzertreisen in ganz Europa und Südafrika unternommen und auch als Solistin. Sie unterrichtet seit 1993 Barockoboe an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Michael Ohmann, geboren in Linz, zählt zu den führenden und vielseitigsten Blockflötisten seiner Generation. Er studierte unter anderem auch in Amsterdam. Er gründete das Ohmann-Konsort. Mit diesem Konsort entstanden zahlreiche preisgekrönte CDs und eine Teilnahme mit Sony, eine Mitarbeit oder Teilnahme mit Sony ist heuer schon im Gange, wie ich gehört habe. Und wir freuen uns auf die Erfolge, die da kommen werden. Seit 1989 ist er Professor für Blockflöte und Kammermusik, ebenso an der Anton Bruckner Privatuniversität. Er unterrichtet auch am Institut für Alte Musik, historische Aufführungspraxis. Und nun hören wir noch einige Kostbarkeiten aus verschiedenen Bereichen, Epochen dieser Musik.
Einen schönen guten Abend auch unsererseits von meiner Kollegin und von mir und auch im Namen der Bruckner Universität. Das erste Musikstück, was Sie soeben gehört haben, war eines der ältesten Musikstücke, Instrumentalmusikstücke in unserem Abendland. Es war von dem französischen Mittelalterkomponisten Guyon de Machaut, der im 14. Jahrhundert von 1300 bis 1377 gelebt hat. Machaut war ein Vertreter der sogenannten Ars Nova, eine sehr interessante und vor allem sehr komplexe Epoche in der Musikgeschichte. Machaut war vor allem auch ein Poet, also ein Dichter, der sehr viele Gedichte und Balladen sprachlich sozusagen komponiert hat und eigentlich erst in zweiter Linie auch Musiker, also er hat dann diese Texte vertont und das war Musik für ein, zwei oder auch für drei Instrumente. Die Art und Weise, wie man Musik aus dem Mittelalter musizieren sollte, ist eigentlich bis heute nicht ganz geklärt. Man hat ja nicht wie in der Barockzeit oder auch in der Spätrenaissance Traktate, also Schulwerke, die darüber Auskunft geben. Es gibt einzelne Schriften aus dieser Zeit, aber im Wesentlichen bedient man sich der sogenannten Ikonografie, also der Darstellung von verschiedensten Musikinstrumenten, um überhaupt einmal vielleicht eine Idee zu bekommen, auf welchen Instrumenten diese Musik gespielt wurde. In unserem Fall haben wir halt ein Stück von ihm auf zwei Blockflöten gespielt. Die Blockflöte war damals sicherlich ein Instrument, auf dem gespielt wurde, genauso auch wie die sogenannte Fiedel, also ein mittelalterliches Streichinstrument. Es wurde natürlich auch gesungen und es wurde auch auf Posaunen gespielt, Musik, die sehr oft mit Posaunen und allerlei Flöten und auch einer kleinen Orgel, einem sogenannten Organetto, ein Instrument, was man eigentlich hier am Schoß hat, wo man mit der linken Hand den Blasbalg tätigt und mit der rechten Hand eine Tastatur spielt. Das waren so im Wesentlichen die gängigen Instrumente der damaligen Zeit. Wie dieses Stück interpretiert wurde oder wie man nach aufführungspraktischen Regeln, wie wir es in der Barockzeit viel mehr kennen, das studiert wurde oder gespielt wurde, weiß man nicht wirklich. Man kann sich, wie gesagt, aus einigen Traktaten oder eben aus bildlicher Darstellung ein Wissen sozusagen aneignen. Auch die Stimmtonhöhe in der damaligen Zeit war vermutlich sehr, sehr hoch. Dafür gibt es auch zwei wesentliche Gründe. Man hat Orgelpfeifen aus der damaligen Zeit gefunden, die also sehr, sehr kurz waren, wo man also wusste, dass eigentlich keine tiefen Basstöne herrschen konnten. Und auch auf den zahlreichen Instrumentaltafeln, die abgebildet wurden, sieht man auch größtenteils Instrumente, die relativ klein sind, eng mensuriert, also so, dass der Klang sozusagen relativ hoch eigentlich wäre. Also man hat keine wirklichen Bassinstrumente in dieser Zeit gehabt. Das kam erst im Laufe der Musikgeschichte in der Renaissancezeit und dann vor allem in der Barockzeit, die ja auch das Zeitalter des Basso Continuo genannt wird, also des fortführenden Basses, wo ja im Wesentlichen eine Oberstimme und eine Bassstimme das Kerngerüst von barocker Musik ist. Wenn wir das Mittelalter verlassen und in die Renaissancezeit gehen, dann gehen wir in eine Blütezeit eigentlich der Blockflöte, denn das Zusammenspielen mit mehreren Blockflöten, das war eigentlich das Herzstück des Blockflötenspiels, wenn man so möchte. Es war nicht so sehr das solistische Solospiel, sondern einfach eigentlich das Spielen mit mehreren Instrumenten, also im Blockflötenkonsort, also das Spielen von verschiedenen Größen von Instrumenten. Die Blockflöte wurde ja in Familien gebaut, wir kennen die Instrumente in Sopran, Alt, Tenor und Basslage und auch darüber hinaus, sowohl im kleinen Bereich noch, es gibt Piccolo und ein sogenanntes Garklein und auch bei den Bassflöten haben wir nach unten noch einige größere Instrumente zur Verfügung. Und wie gesagt, das nächste Stück, das wir spielen, stammt aus der Spätrenaissance. Hier ist das Spielen mit mehreren Blockflöten eben schon eine sehr beliebte Musizierform gewesen. Und das Stück, das wir Ihnen spielen werden, ist ein Villan di Spagna, ein Tanzstück.
Ja, das stammt von norditalienischen Komponisten Gianberti. Und das Stück ist eigentlich ein schönes Beispiel für ein sogenanntes Vizinium. Ein Stück für Instrumenten gedacht, in erster Linie von zwei Instrumenten. Was Michael vorher gesagt hatte über das Fehlen von schriftlichen Quellen im Mittelalter, hat sich zu dieser Zeit gänzlich geändert. Das ist natürlich jetzt die Zeit, 250 Jahre später schon von Machaut gesehen, wo wir eine Menge an Traktaten zur Verfügung haben. Und gerade Traktaten, die sich auch ausgesprochen mit der Instrumentalmusik beschäftigen. Die Instrumentalmusik als solches wird sozusagen emanzipiert im Vergleich zu der Vokalmusik. Früher sah man die Instrumenten immer als Nachahmung der Stimme. Das tut man zwar immer noch um 1600, aber die Instrumentalmusik bekommt einen eigenen Standbein zur Vokalmusik. Und das sieht man ganz deutlich in den ganzen Traktaten, die ab ungefähr 1535 erscheinen, dass da extrem viel Wert gelegt wird auf die Diminutionspraxis. Das heißt, eine bestimmte Verzierungspraxis, die eindeutig instrumental gedacht ist. Und das wird auch so verkauft von den verschiedenen Autoren. Das Werk, was Sie jetzt hören, stammt also aus dieser Blütezeit der Diminutionspraxis, bildet auch sozusagen, macht eine Tür auf zu dem neuen Geist um 1600, wo wir in der Musik eine große Änderung vorfinden, wo die Oper entsteht, mit allem, was das bedeutet für die Entwicklung der Musik im Abendland.
jene Epoche, die uns vielleicht am vertrautesten ist und die vielleicht auch medial am öftersten uns zu Ohren kommt, ist das Zeitalter des Barock. Ein Hauptvertreter der Barockzeit neben Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, war der Vielschreiber Georg Philipp Telemann aus Hamburg, ein Komponist, der sein Handwerk ganz, ganz exzellent verstand, der für beinahe alle Instrumente in der damaligen Zeit und auch für die meisten Instrumenten Kombinationen kombiniert hat. Und er war einer der wenigen Komponisten, die auch für unser Instrument, für die Blockflöte, sozusagen Originalliteratur komponiert hat, also wirklich Stücke, die für zwei Blockflöten gedacht sind. Aber neben der reichhaltigen Kammermusik von Telemann gibt es auch eine ganze Menge von Orchesterwerken.
Ja, da ist Telemann natürlich als großer Vertreter der sogenannten gemischten Geschmacks bekannt geworden. Er kannte den italienischen Geschmack seiner Zeit und auch die französische Geschmäcker und hat es verstanden, die auch in seiner Orchestermusik und auch in der Oper mit einzubeziehen. So findet man zum Beispiel bei Opern von ihm, die an sich in deutscher Sprache geschrieben stehen, auf einmal eine Arie, die im französischen Stil kommt, und dann ist auf einmal der Text auch französisch, beziehungsweise im italienischen Stil, und dann kommt auf einmal eine italienische Arie, obwohl die Oper sonst auf Deutsch erscheint. Also dieser Jongleuren zwischen Stilrichtungen und Sprachen war für ihn ganz normal. Und was wir jetzt spielen, ist ein schönes Beispiel für das spätbarocke, den spätbarocken Stil von Telemann, wo er eigentlich diese Stilrichtungen zusammenbringt in der Instrumentalmusik. Wir schauen schon eigentlich Richtung Klassik. Galant, es geht um Empfindungen, die ganz schnell wechseln nacheinander. Sie werden es gleich hören, hoffentlich.
Ja, das klang wunderbar und ich denke gerade nach, welche Musik hätte Kepler in diesen Räumen hören können. Herr Ohmann, können Sie uns da etwas helfen?
Brauche ich schon?
Das geht schon.
Also meines Wissens war Johannes Kepler hier Anfang des 17. um 1621 hier in diesem Haus. Wenn man bedenkt, nur um eine Hilfestellung, der große Claudio Monteverdi hat 1610 seine Marienvesper aufgeführt in Venedig. Und das war natürlich ein sehr, sehr großes kirchenmusikalisches Werk. Aber nebenbei wurde natürlich auch in kleinsten Kammern, eben auch in so einem Haus, in so einem Salon wie hier musiziert und es war vor allem Musik, die man zur Unterhaltung gespielt hat. Es war Musik, die man für einen König, einen Fürsten, einen Kaiser musizieren durfte.
Oder für einen Wissenschaftler vielleicht.
Oder für einen Wissenschaftler vielleicht, natürlich. Und der große Gegensatz zu unserer heutigen Zeit ist vielleicht auch der, dass man eben nicht für 500, 600 Leute in einem großen Konzerthaus als Konzertform diese Musik präsentiert hat, sondern diese Musik wurde im Alltagsleben sehr stark integriert. Man musizierte nach dem Abendessen oder man musizierte zwischen einzelnen Gängen. Es kamen Leute zusammen, Literaten, Maler, die sich austauschten und nachdem sie ein bisschen Entspannung brauchen, gab es ein bisschen Musik. Natürlich dann auch wieder für höfische Festbankette, also wenn der König jemanden einlud oder wenn er selbst ein Jubiläum oder Geburtstag hatte, dann wurde das Ganze schon um einiges wieder pompöser und aufgemotzter, wenn man so sagen möchte. Es gab dann die großen Ballsäle, wo dann auch choreografisch sehr viel ablief. Aber es wurde auch vor allem in ganz kleinen Kammern, also auch wenn man sich vorstellt, ein Lautenspieler zum Beispiel, der ja nicht eine rein akustisch schon nicht eine große Distanz oder einen großen Saal irgendwie erreichen kann, der spielte dann einfach für den Kaiser oder für den König, bevor er schlafen ging, ein kleines Musikstück. Und so hat auch diese Art von Musik auch den Stellenwert im gesellschaftlichen Leben gehabt.
Das kann ich mir sehr schön vorstellen, wenn mir jemand zum Einschlafen eine Live-Musik, wie wir heute sagen, spielen würde. Aktuelle Musik, also alte Musik, aktuell, kommen wir in die Gegenwart. Wie kommt man als junger Mensch dazu, alte Musik zu studieren oder wie funktioniert das? Wie hat das bei Ihnen, wie ist das abgelaufen bei Ihnen?
Also ich glaube, dass generell eine gewisse Neugier und eine gewisse Entdeckerfreude da sein muss, um Dinge hervorzubringen oder sich mit Materien zu beschäftigen, wo man vielleicht anfangs gar nicht so recht viel weiß oder wo man nicht ein bestimmtes Standardwerk oder ein Buch hat, wo man nachlesen kann und dann nachher weiß, wie es funktioniert, sondern wir spielen vor allem auch Musik, die es oft nicht einmal so gedruckt in einem Musikgeschäft zu kaufen gibt, sondern wir gehen erstmals in Bibliotheken, schauen, was es an Beständen gibt, was es für Musik überhaupt gibt. Man versucht dann auch Musik zu adaptieren, man versucht für sein eigenes Instrument fündig zu werden. Und es ist eigentlich diese Freude an einer gewissen Ursprünglichkeit. Wenn man bedenkt, so ein Instrument, was wir hier spielen, das ist im Wesentlichen ein Stück Holz mit einigen Löchern und einer Anblasvorrichtung, also auch von der Bauweise her relativ einfach. Und Holz ist eben auch ein Naturmaterial und es hat alles sehr viel mit Ursprünglichkeit zu tun. Wir versuchen auch an die Quellen des Komponisten zurückzugehen, also die Art und Weise, was er vielleicht mit diesem Stück gemeint haben könnte, ob es Zeitgenossen gibt, die über dieses Stück uns etwas berichten. Und so muss man sich wahrscheinlich aus vielen verschiedenen Puzzleteilen eine Meinung oder eine Art von Interpretation zusammensuchen. Und ich glaube, diese Abenteuerlust, die man dabei auch immer wieder verspürt, das ist wahrscheinlich auch das, warum man sich mit so etwas beschäftigt. Aber das ist wahrscheinlich auch vergleichsweise nicht nur in der Kunst, das ist auch in der in der Wirtschaft oder man hat jetzt wieder das Problem mit der Heizquelle zum Beispiel, das Problem mit Baumaterial. Also das Denken nach gesunden, ursprünglichen Stoffen sozusagen, also ist eigentlich immer aktuell.
Ja, ich denke da nach, warum gerade jetzt in den letzten, glaube ich, ich bin kein Experte, ich bin ein Laie, aber ich denke mal, die letzten 80 Jahre ist alte Musik sehr, sehr in, oder irre ich mich da? Seit 1950 hat man begonnen schon mit alter Musik. Und es wird eigentlich immer beliebter. Wenn ich Radio höre, dann höre ich eben Oman Consort oder Ars Antiqua Austria und. Also gerade jetzt in Sequenzen ist wieder ein alte Musikfestival in Wien. Warum spielt man nicht in, also von der gegenwärtigen Musik hört man viel weniger als von der alten Musik heute? Oder drückt das?
Ich weiß nicht, ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, wie sehr man sich selbst mit etwas beschäftigt. Ja. Also so jemand wie die Karin und ich, wir leben den Alltag eigentlich sehr stark, ja, mit alter Musik im Wesentlichen, also im weitesten Sinn, mit Organisation von Musik, mit Üben, mit Organisieren von Musikern, mit Konzertauftritten. Und da ist man in so einer Welt eigentlich drinnen, wo man das Gefühl hat, es würde sowieso nur alte Musik existieren. Okay. Und dasselbe sagt wahrscheinlich auch der Komponist, der Stücke schreibt für eine bestimmte Musikgruppe oder der einfach in moderner Musik einfach tätig ist. Also ich denke, es gibt überall spezialisierte Festivals, überall Schienen und Nischen, wo man Musik findet. Warum vielleicht, sagen wir, etwas mehr vielleicht von dieser alten Musik zu hören wäre, vielleicht liegt es auch daran, weil das Erziehungssystem, mit dem wir aufwachsen, auch mit dieser Funktionsharmonik und mit diesem melodiösen, harmonischen sozusagen, dass vielleicht einem das Ohr etwas mehr schmeichelt oder so. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel den Versuch machen würden, ein kleines Kind mit modernen Klängen immer wieder, es moderne Klänge entdecken zu lassen und dann moderne Spielweisen und Notationsweisen immer wieder zu üben und zu trainieren und das in einer kindgerechten Sprache und das eigentlich immer weiter in der Entwicklung des Menschen weitermachen, dann würde so jemand wahrscheinlich nur mit moderner Musik und, ja, mit diesen Klängen sozusagen aufwachsen und dem würde dann vielleicht ein schön klingender Akkord, wie ihn wir empfinden, vielleicht etwas mehr befremden oder so. Also ja, vielleicht, dass es auch mit dem zusammenhängt.
Ja. Oder ist einfach alte Musik doch leichter hörbar oder angenehmer hörbar?
Ich glaube, wir bewegen uns auf dünnem Eis.
Ja, ich frage Sie, ich meine, das... Ich möchte auf den Punkt kommen, warum ist alte Musik so aktuell?
Ich denke, es hat sehr viel mit Kulturbetrieb zu tun. Ich denke, das, was wir heute als alte Musik definieren, hat eigentlich, es tut mir furchtbar leid, hat nichts zu tun mit alter Musik, wie sie damals war.
Okay.
Weil dann müssten wir hier alle sitzen und fürchterlich frieren. Ich nehme an, 80% würde Zahnschmerzen haben. Es gibt es nicht mehr. Und unsere Versuche, irgendwie uns mit alter Musik anzufreunden und zu tun, als werden wir jetzt das so wiedergeben, wie es damals war, ist natürlich utopisch.
Das gibt es nicht.
Das gibt es nicht. Das, was wir heute erleben, ist eigentlich ein sehr modernes Phänomen, würde ich sagen. Also die alte Musik als solches ist absolut ein, wenn man das böse sagen will, eine Marketingstrategie. Und wenn wir das heute als schön oder als nett oder als hübsch empfinden, glaube ich, geht das Wesentliche davon nämlich verloren. Weil das ist es, das Schauderhafte müsste auch dabei sein. Das Hässliche müsste auch dabei sein. Was wir heute als Berieselung von der alten Musik erleben, glaube ich, ist genau das, was es nicht sein soll.
Ja, verstehe. Aber ist diese alte Musik jetzt in großen Konzertsälen spielbar? Ist das oder bevorzugen Sie eher doch historische Räume, Kirchen oder
Schlösser? Naja, das kommt natürlich darauf an, was man für eine Literatur spielt. Also geistliche Musik in einer Kirche ist das Schönste natürlich, wenn man die Möglichkeit hat. Aber es gibt natürlich Festivals, die gerne eine Matthäus-Passion in einem riesen Konzertsaal hat, weil dort mir Leute hineinpassen und die Leute frieren dann nicht.
Und sitzen also, auch oft da bequemer, nicht?
Ja, ja, genau. Also ja. Ich glaube, das sind alles Prioritäten, die nicht unbedingt mit der Musik selber zu tun haben. Für uns als Musiker ist natürlich ein historischer Raum bei weitem vorzuziehen.
Ja.
Es gibt natürlich unglaublich tolle moderne Säle, wo die Akustik einfach phänomenal ist. Aber natürlich das alte Gemäuer bringt natürlich den extra...
Die Stimmung dazu, genau. Und das Gefühl.
Ja, ja. Das ist wahrscheinlich sicher auch ein Grund, warum wir auch versuchen, Instrumente aus der damaligen Zeit zu spielen oder zumindest Nachbauten aus der damaligen Zeit zu spielen und sich auch mit dem Instrumentenbau zu beschäftigen, weil natürlich damals auch die Instrumente, wie sie entstanden sind und wo sie dann auch gespielt wurden, das war alles ein sehr harmonisches Gefüge, ein historischer Raum oder ein kleines Schloss, wo man in einem Saal musiziert auf Instrumenten mit Musik und Instrumenten aus dieser damaligen Zeit. Das ist ein sehr in sich sehr stimmiges Konzept. Es geht uns ja im Wesentlichen überhaupt nicht darum, irgendetwas von damals zu rekonstruieren oder dass man sich möglichst so kleidet wie um 1650 oder so gestikuliert oder sich so benimmt oder wie auch immer. Vieles wissen wir auch gar nicht mehr wirklich genau. Aber das ist eigentlich auch nicht ganz so wichtig, sondern das Wichtige ist vielmehr der musikalische Inhalt, den ein Komponist oder wo wir glauben oder versuchen, eine Idee zu bekommen, wie der Komponist das vielleicht gemeint hätte und wie man das am besten mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, ausdrücken können. Und ich glaube, da ist das Instrument natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil wenn man heute gebaute Instrumente vergleicht mit dem sogenannten Vorgängerinstrument, die Karin spielt ja auch Barock-Oboe und sie hat auch moderne Oboe gespielt und kann das also aus erster Hand, glaube ich, bestätigen, dass eine moderne Oboe, wie sie zur Zeit Anton Bruckners bis heute gespielt wurde und eine Oboe zur Händelszeit und auch eine Oboe zur Beethovenzeit wirklich nicht einmal ähnlich sind, sondern drei verschiedene Instrumente eigentlich sind. Mhm. Also, und das ist bei anderen Blasinstrumenten und vor allem bei Streichinstrumenten, bei Tasteninstrumenten, ist es überall das Gleiche eigentlich. Denn der moderne Flügel, den wir heute kennen, ist ein sehr, sehr modernes, neuzeitliches Konzept. Was zwar nicht wiederum heißt, dass man vielleicht nicht trotzdem auch Musik aus vergangener Zeit sehr adäquat und sehr gut interpretieren kann. Weil das Instrumentarium auch nur ein Teil oder ein Teilaspekt eines gesamten Gefüges sein kann. Also ich kann ein Instrument aus der damaligen Zeit hernehmen und spielen und über die Regeln der damaligen Zeit, wie sie in der Musik gepflegt wurden, weiß ich aber nichts. Nützt mir das nichts. Ich kann mir ein barockes Kostüm anziehen, um zu glauben, so wie Händel vielleicht ausgesehen hat, so sehe ich jetzt auch aus, hat aber nichts damit zu tun, die Musik von Händel adäquat ausführen zu können. Also es ist eine Summe von verschiedenen Aspekten und wahrscheinlich, wo man auch ein bisschen eine hierarchische Liste beinahe ein bisschen erstellen muss. Also das Instrumentarium ist aber sicher etwas, was sehr weit oben anzuordnen ist. Also man merkt das dann auch mit der Spielweise und die Art und Weise, wie Musik komponiert wurde, wenn man auf einem Instrument aus der damaligen Zeit diese Musik spielt. Es wird einem vieles klarer und auch das Klangbild ist ein ganz anderes.
Ich habe auch gelesen, dass Sie immer wieder recherchieren und suchen nach neuen Musikstücken. Wie gehen Sie da heran an diese Sache? Oder findet man noch immer etwas? Oder...
Ja, ich habe gerade in einem Gespräch mit der Karin, haben wir vorher gesprochen, das Barockorchester L'Orfeo hat zum Beispiel ein eigenes Department oder eine eigene Person oder mehrere Personen, die musikwissenschaftlich für das Orchester arbeiten. Das heißt, diese Art und Weise von Musik zu finden ist mittlerweile auch schon so eine komplexe Sache geworden und vor allem eine zeitfressende Sache, dass man das als ausübender Künstler oft gar nicht alles selbst bewerkstelligen kann. Mhm. Also man versucht dann Bibliothekare aufzufordern, Musik zu suchen, dann natürlich wieder gemeinsam Funde durchzugehen und durchzuschauen und zu besprechen. Aber gerade bei einem Barockorchester, also ist so viel Arbeit dahinter, was das betrifft, das kann man am ehesten noch vielleicht mit einer Kammermusikgruppe, wo man dann als Musiker selber noch Dinge versucht zu finden und zu recherchieren. Aber in dem Moment, wo es auch um mehrere Werke oder um ein abendfüllendes Programm gehen sollte mit Neuentdeckungen oder so, ist das fast selbst nicht mehr zu bewerkstelligen. Wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel gerade wir in Österreich, also ein ausgezeichnetes Netz an Bibliotheken, also wenn ich da an Wien denke zum Beispiel, gibt es also Bibliotheken, wo unglaublich viel Musik, also tonnenweise Musik aus dem Barock und der Wiener Klassik liegen, die noch unentdeckt sind. Also ja, auch in der Albertina, im Minoritenkonvent in Wien. Also es gibt auch in Krumau zum Beispiel, wo gerade die österreichische Barockmusik, also wie sie ein Heinrich Schmelzer auch komponiert hat, dort liegt. Und also da gibt es vieles noch zu entdecken. Gott sei Dank.
Ja, sehr schön, wunderbar. Da werden wir uns noch freuen können. Ich sehe mal in die Runde. Möchte jemand eine Frage stellen, was ihn brennend interessiert? Ja?
Kommt ein Mikrofon.
Kommt schon. Danke.
Als Bläser, glaube ich, würde ich sagen, kommt man seltener dran, wie als Streichinstrumentalist, denke ich. Der Grund dafür ist, dass die Blasinstrumente natürlich durch die Luftfeuchtigkeit sich sofort verändern. Und dass das selten möglich ist für uns, ein Instrument aus einem Museum zu kopieren. Ich persönlich hatte ein paar Mal schon die Chance gehabt, unter anderem auch hier in Linz, in unserem Schlossmuseum. Da ist eine ganz wunderbare Sammlung an Blasinstrumenten, also was mich natürlich brennend interessiert, die Blockflöten und die Oboen. Und da wurde vor einigen Jahren schon ein neuer Katalog gemacht von den Instrumenten. Ein Musikwissenschaftler, Philipp Young, kam extra und hat das alles neu katalogisiert und die Instrumenten alle wunderbar beschrieben. Und im Zuge dessen wurden die Instrumenten auch nochmal aus den Kästen rausgeholt und wir durften wieder drauf spielen. Und das war, also für mich war das ein unvergessliches Erlebnis, weil die Instrumente zum Teil wirklich noch so fantastisch funktionierten. Aber auch wahrscheinlich deswegen, weil sie nie gespielt werden mehr. Das Gleiche gilt auch für die Sammlung im Bürgerspital in Salzburg. Da gibt es auch eine ganz wunderbare Sammlung. Und da liegen auch, also da liegt eine Blockflöte von 1535. Und die durfte ich sogar für eine Aufnahme benutzen vom Museum aus. Und das sind Blaserlebnisse, die vergisst man nie wieder. Man geht wahrscheinlich schon anders damit um, weil man will ja eigentlich mit Handschuhe drangehen, grundsätzlich. Ja, also die Instrumente, die wir spielen, sind ja Nachbauten von diesen Instrumenten. Also in dem Sinn funktionieren sie genau gleich. Das wäre jetzt nicht das Problem, nur man geht natürlich selber mit so einem Ehrfurcht dran, dass man es ganz anders erlebt.
Ich denke mir, wenn man euch beim Musizieren zuhört, dann ist das wahrscheinlich schon Antwort genug, aber ich möchte trotzdem noch einmal die Frage stellen, welche Relevanz hat das, diese Musik heute in unserer Kultur zu spielen? Und ich denke mir, ihr habt da vielleicht noch eine überzeugendere Antwort. Du hast so gesagt, ja, das Erziehungssystem arbeitet dem eigentlich zu. Und du hast gesagt, es ist auch eine Marketingstrategie des Kulturbetriebs. Aber welche Relevanz hat diese Musik? Warum hören wir die heute so intensiv, so gern, so bedeutungsvoll auch?
Vielleicht müssen wir nochmal dann zurückgehen zu der Frage von vorher, warum geht ein junger Mensch und studiert alte Musik? Ich denke, dass man überhaupt Musik studieren geht, weil man von einem Klang fasziniert ist. Also das kann ich von mir selber behaupten und ich glaube, das von vielen Kollegen auch gehört zu haben. Dass man als Kind einen Klang hört, man denkt, das Ding will ich spielen. Genau dieses Instrument. Und das ist dann eigentlich, es ist keine zeitgebundene Musik, die man damit dann in Verbindung bringt. Man hört dieses Ding und das will man spielen. Und es entwickelt sich dann je nachdem, was man für einen Klang gehört hat, in welche Richtung man dann geht wahrscheinlich. Ob das eine Orgel ist und ob das ein Cello ist und ob das eine Blockflöte ist. Die Blockflöte ist natürlich in dem Sinn erstmal in unserer Zeit, die hat so drei Beine. Die steht mit einem Bein in die alte Musik und einem Bein in die neue Musik. Und das dritte ist natürlich ganz stark die Pädagogik. Blockflöte als Schulinstrument oder als Musikschulinstrument hat fast jeder mal gemacht. Das heißt, damit haben auch schon mal das Publikum, was heutzutage eine Blockflöte hört, irgendwo ein ziemliches Gepäck mit, denke ich. Meistens positiv, würde ich mal hoffen. Aber man hört gerne die Blockflöte, weil man denkt, ja, Mann, das war damals das und das. Ja? Und ich denke, das ist schon mal, was die Blockflöte betrifft, das Erste. Was die alte Musik betrifft, glaube ich, hat es auch in unserer Zeit, wenn ich das jetzt wirklich als neues Phänomen betrachte, würde ich sagen, hat es eine Tür geöffnet, was die Aufführungspraxis betrifft, dass man ein Mozart oder ein Händel oder ein Bach auf einmal anders gehört hat. Das will ich mal behaupten. Im Vergleich zu wie das früher auf modernen Instrumenten oder mit einer herkömmlichen Interpretationstradition zusammenging. Und vielleicht hat es dadurch etwas bewegt, aber nicht nur beim Publikum, sondern natürlich auch bei den Kollegen von der modernen Seite, würde ich mal so sagen. Man hört heutzutage kaum noch ein modernes Sinfonieorchester, was nicht mit historischer Aufführungspraxis schon mal in Berührung war. Also man hört oft so viele fantastische Interpretationen, wo ein modernes Orchester sich einen Experten holt als Dirigent für ein Werk aus früheren Zeiten. Und das ist natürlich dann absolut möglich, mit den neuen Instrumenten auch eine differenziertere Sprache zu entdecken. Also ich denke, ich weiß gar nicht, was man heutzutage, ich vermute, wenn man jeden im Publikum fragen würde, was würden Sie als alte Musik beschreiben, würde da schon wahrscheinlich 60 verschiedene Meinungen dazu kommen.
Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also ich komme eigentlich eher von der schweren Musik Wagner und Buchner, also schon in den jungen Jahren. Und mich hat dann nicht interessiert, weil mir diese Menestrelles und auch Cantus-Musik so interessiert. Und da war ja immer im Vereinshaus, im Spiegelsaal die Möglichkeit und es war für mich so faszinierend und hat mich wirklich dann zu dieser Musik gebracht und bin jetzt in beiden, aber wie gesagt, ich freue mich, wenn man wieder sowas hört. Kann das sein, dass das wirklich ganz individuell ist? Zum Beispiel war ja auch viel im Steinernen Saal und da hat mich, was das wollte ich eben auch anschneiden, das sehr wichtig ist, die Akustik. Weil im Steinernen Saal war ich immer unglücklich. Also das war das Zürcher Kammerorchester, auch mit alten Instrumenten, aber zum Beispiel die Querflöte, das war also unmöglich, die konnte man ab der 15. Reihe nicht mehr hören. Also ich glaube, Akustik ist sehr wichtig und Sie werden das sicher auch wahrscheinlich abschätzen, wo sie spielen, wenn sie da für das Publikum unglücklich spielen müssten. Ich glaube, das wäre schade für ihre Arbeit. Ja. Aber dann wollte ich noch fragen, wie ist das mit den jungen Leuten, weil wenn ich so schaue, ich glaube, die Atmung und auch die Lippenstellung ist doch sehr wichtig bei einem Instrument. Ich weiß das von unserem Enkel, der also Oboe gespielt hat und der hat eben Klarinette und zuerst die Blockflöte und da musste der Lehrer genau schauen, wie die Stellung ist, aber vor allem die Atmungstechnik, glaube ich, hat sich in der Zeit geändert im Vorjahr.
Naja, der Atem ist natürlich auch, das ist auch jene Ursprünglichkeit, die ich vielleicht auch anfangs irgendwie angesprochen habe, was einem auch faszinieren kann, dass man im Wesentlichen mit dem eigenen Atem, mit dem eigenen Luftstrom, den man abgibt, eine Luftsäule zum Schwingen bringt und somit eine Klangfarbe auch in den Raum stellt. Und das ist einfach jene Luft, jener Atem, den man selber hat, der einem, den man sich nicht so ausforscht oder so, den man vom eigenen Körper in das Instrument hineinschickt. Und gerade auch hier ist zum Beispiel die Blockflöte eigentlich auch wieder ein sehr spezielles Instrument. Ich betone das deswegen, weil die Karin auch die Pädagogik angesprochen hat und dieses sogenannte Anfangsinstrument. Und alle haben schon einmal mit Blockflöte irgendwas zu tun gehabt und diese Sprüche, was gibt es schlimmer als eine Blockflöte, zwei Blockflöten, und jeder kennt das Anfangsgeräusch beim Blockflötespielen von mehreren Kindern, wo man oft das Gefühl hat, naja, also irgendwie tut das ein bisschen meinen Ohren weh. Aber darum ist es auch ganz, ganz wichtig, dass in der Pädagogik und vor allem im Musikschulbereich eben beim so einem scheinbar einfachen Instrument wie Blockflöte erst recht Mundstellung oder Atmung und auch Körperhaltung ganz fachspezifisch dem Kind beigebracht wird. Und da haben, glaube ich, dann Musikschulen oder auch schulische Institutionen, wo man erstmals in Berührung kommt mit so einem Instrument, oft viel, viel mehr Bedeutung, als was man oft dann selber als Lehrender dort oder vielleicht wo auch die Schule selber oft sich dessen gar nicht so bewusst ist, was man da eigentlich alles im Prinzip vorbereiten kann und wie viel Gutes man eigentlich damit auch machen kann. Ne? Beziehungsweise auch umgekehrt, wenn man also dem nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt. Also jeder kennt es, wenn man ein paar Jahre einfach ein bisschen herumkrötet sozusagen, und dann kommt man vielleicht doch zu einem Lehrer, der das irgendwie dann ernst meint, und plötzlich sieht man, ja, also eigentlich sind so viele Dinge falsch angeeignet worden. Also, und man weiß ja aus der Erfahrung, desto älter man wird, desto schwerer ist es, Dinge einfach umzulernen. Ne? Und darum ist also gerade da bei der Blockflöte im Kindbereich und im heranwachsenden Jugendlichen besonderes Augenmerk, glaube ich, zu sehen. Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Gerade deswegen, weil das Instrument scheinbar so unglaublich einfach ist, ist man oft dazu verleitet, auch nicht genügend Augenmerk dem Ganzen zu, das fängt schon beim Flöte auspacken an oder wie man das Instrument zusammendreht. Manche stecken die Teile irgendwie zusammen, wenn sie fertig sind, die Flöte irgendwie in die Ecke. Jemand, der Geige spielt zum Beispiel, wird das nie einfallen. Ne? Der die Geige, wenn er nicht mehr spielt und dann so halb wegschmeißt wo in die Ecke, na, das ist halt doch eine Geige. Ne? Und das kann man aber mit der Blockflöte letzten Endes als Musikerzieher genauso infiltrieren und diese Wertschätzung genauso so weitergeben. Ja?
Sie haben zuerst erwähnt, dass es ein gewisses Fehlen von Quellen natürlich gibt, weil die ganzen Stücke natürlich aus einer Zeit kommen, wo die Überlieferungsmethoden natürlich nicht so gut sind. Es gibt auch natürlich keine Originalaufnahmen, an die man sich halten kann. Jetzt ist sozusagen ja jede Aufführung eigentlich eine neue Inszenierung. In dem Sinn hat man bei der alten Musik unter Anführungsstrichen jetzt mehr Freiheiten eigentlich? Oder ist es mittlerweile diesen letzten seit 1950 schon wieder so gut aufgearbeitet, dass man sich da auch wieder in einem relativ engen Korsett befindet, so wie jetzt bei moderneren Stücken, die vom Komponisten noch selbst begleitet werden können?
Ich denke, dass bei der alten Musik, wenn man das jetzt vergleicht mit Musik aus dem 20. Jahrhundert und später, wir haben seit der Romantik natürlich ein Notenbild, wo der Komponist so viel wie möglich versucht zu vermitteln. Ob das jetzt mit Dynamik oder mit Tempo, mit Farben, alle möglichen Parameter werden angesprochen. Daraus kann natürlich ein Interpret so, ganz viel legen, ganz viel ablegen. Jetzt muss man natürlich, wenn man die alte Musik anschaut, dann sieht man in erster Linie, wenn man das durch diese Brille sieht, sieht man erstmal gar nichts. Und viele moderne Herausgeber haben das gut gemeint und haben dann alte Musik herausgegeben mit Vorschlägen, wie das zu interpretieren ist. Gott sei Dank sind wir jetzt mittlerweile weg von der Schiene. Die Musik wird mittlerweile so veröffentlicht, dass wirklich gar nichts dasteht, soweit es geht. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir die große Freiheit haben. Das bringt uns natürlich ganz arg in Verlegenheit, weil wir jetzt wirklich, um das einigermaßen plausibel klingen zu lassen, muss ich wissen, was das dann bedeutet, wenn ein Komponist mal eine Bindung schreibt, zum Beispiel im 18. Jahrhundert. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Quellen, die ich heranziehen kann, um zu sehen, was verschiedene Komponisten in verschiedenen Gegenden, in Deutschland oder in Italien oder Frankreich, zu diesem Thema sagen. Und dann sehe ich, wo kommt dieses Stück her, aus welcher Ecke in Europa, wen hat der Komponist gekannt, eine von diesen Schriftsteller vielleicht, was waren seine Kontakte zu welchen Komponisten, daraus kann ich schließen, für ihn bedeutete das, das und das. Also der Konzept wird sicherlich enger, je mehr ich mich damit befasse, aber je mehr ich mich auch damit befasse, desto mehr sehe ich, oh, es gibt so viele Quellen, die sich eigentlich widersprechen. Und dann fragt man sich auch, was mache ich eigentlich hier? Bin ich jetzt noch künstlerisch tätig oder bin ich ein Archivar? Der Grund kann doch nicht sein, dass ich nur versuche, etwas genauso zu rekonstruieren. Ich will doch selber etwas schaffen, wenn ich hier spiele. Was ist jetzt mein Teil und was ist meine Verantwortung zu dem Text, was ich da habe? Und ich denke, das ist ein Thema, womit jeden Künstler eigentlich, ob das jetzt jemand ist, der sich nur mit 20. Jahrhundert oder Musik aus den letzten 10 Jahren beschäftigt oder Musik aus dem Mittelalter, ich denke, das ist eigentlich ein Punkt, womit jeder Künstler sitzt. Wenn ich das nicht selber komponiere, ist es ja schon eine Interpretation. Und da muss ich halt mit mehr oder weniger Verantwortung mit dem Text umgehen. Dann ist es egal, ob es Bruckner oder Wagner oder Machaut heißt.
Eine Frage von mir, woher weiß eigentlich ein amerikanischer Regisseur, wie es sich anhört, wenn Leonidas und seine 300 Männer zum Thermobylenpass marschieren? Woher wissen wir das eigentlich heute, die Musik, die Tradition von der Antike? Ist das eine sinnlose Frage, wie die Frage nach dem, was war vor dem Urknall? Und die zweite Frage ist, in der Schule haben wir was gelernt von dorisch, phrygisch, mixolydisch und so weiter. Wie hört man denn das heute eigentlich an? Kann man das irgendwo anhören? Und warum sind diese ganzen Tonarten verschwunden? Auch die Zahl der Flöten, wir haben ein Bild gesehen von hunderten Flöten, die man scheinbar im Mittelalter gekannt hat und jetzt fallen mir auch spontan nur 5 Blasinstrumente ein. Geht der Trend immer mehr in Vereinheitlichung? Wird es aber nur noch das Instrument geben, auf dem alle spielen?
Sie haben jetzt so viele Dinge angesprochen, dass wir eigentlich bis morgen dann hier sitzen, glaube ich. Ich würde gerne mit dem Schluss kurz was sagen. Du kannst den Anfang dann beantworten, mit Leonidas.
Gott, das ist das.
Dass wir mit den Kirchentonarten, die Sie angesprochen haben. Ich weiß nicht, was Sie sonst an Musik hören, weil das ist natürlich die Grundlage für Musik von Jahrhunderten. Und ich nehme an, wenn Sie alte Musik hören, würden Sie auch Musik hören, die auf diese Tonarten basieren. Das ist eine gebräuchliche Sprache gewesen, bis ungefähr 1600, wenn man das so ganz allgemein sagen darf. Und danach haben sich die Dur- und Molltonalität eingestellt. Es war natürlich eine schleichende Geschichte, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Und diese Kirchentonarten haben natürlich jede, das kommt natürlich noch aus der Gregorianik heraus, jede Tonart hat seine eigene ganz starke Charakteristiken gehabt und man hat es auch in jedem Fall in der Liturgie für ganz bestimmten Gebeten und Emotionen auch verwendet, würde ich sagen. Und das ist natürlich eine Musik, die, also in der Renaissance-Musik in jedem Fall noch, was unsere Ausbildung betrifft zum Beispiel, wenn wir unsere Studenten in der Renaissance-Musik unterrichten, kommen wir nicht umhin, dass wir uns sehr stark damit auch auseinandersetzen. Und das ist natürlich eine Frage der Interpretation letzten Endes. Wenn man diese Theorie weiß von den ganzen Tonarten, was bedeutet es dann, wenn ich diese Musik spiele? Wie würde ich das dann anders spielen? und es muss wohl möglich sein, dass man das anders hört dann auch. Ich denke, es gibt mittlerweile so viele Ensembles, die man ständig hört in CDs und in Festivals, Konzerte, die diese frühere Musik spielen, die das grundsätzlich als gegeben haben. Also ich denke, dass Sie das sehr oft hören, vielleicht wissen Sie es nur nicht. Vielleicht haben Sie das bemerkt in den ersten zwei Stücke, die wir gespielt haben. In jedem Fall das erste war noch ganz stark kirchentonal geprägt. Und die Musik ganz zum Schluss war total tonal geprägt. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Vortrag von 5 Stunden.
Nein, ich glaube, die Instrumentenvielfalt, die Sie auch angesprochen haben, oder eben, dass einem vielleicht, dass man das Gefühl hat, dass die Vielfalt immer mehr und mehr verloren geht. Zudem gibt es sozusagen Leute wie uns oder auch unsere Studenten oder eben Menschen, die sich damit beschäftigen und eben versuchen dann Instrumente aus den jeweiligen Epochen zu rekonstruieren und versuchen auch nachzulesen, was man damals gespielt hat. Gerade eingangs das erste Stück, wo wir Musik aus dem Mittelalter präsentiert haben, wo ich gesagt habe, dass man sehr viele Dinge eigentlich heute noch gar nicht weiß, wie man vielleicht das eine oder andere Stück spielen sollte. Und es gibt halt Anhaltspunkte, auch beim Instrumentarium, wie gesagt, aus dieser, man braucht sich nur französische Kirchenportale zum Beispiel anschauen, die unglaublichen Kathedralen in Frankreich, der Romanik und der Gotik, überall sind Instrumente abgebildet auf Kirchentürmen oder auch auf Eingangsportalen, wo man eben dann Rückschlüsse ziehen kann und wo man vor allem auch dann bemerkt, was für eine unglaubliche Vielfalt sich da auftut. Also wir haben persönlich die Erfahrung immer gemacht, desto mehr man sich mit den verschiedenen Aspekten dieser vergangenen Epochen beschäftigt, desto bunter und reichhaltiger und desto mehr an verschiedenen Dingen tun sich eigentlich auf und nicht in die gegenteilige Richtung. Also das ist, ob man sich mit Notation beschäftigt, ob man sich mit Instrumentarium, ob man sich mit Theorie beschäftigt, der damaligen Musiktheorie, es wird eigentlich alles immer mehr und mehr und komplexer und vielschichtiger und man taucht in einen Kosmos ein, wo man das Gefühl hat, also man wird gar nicht fertig eigentlich. Na? Und ich glaube, dass das vor allem, dass auch Ausbildungsstätten, um vielleicht noch einmal um die jungen Menschen irgendwie und die Studenten auch zu animieren, dass heutzutage Gott sei Dank noch nicht sehr verbreitet, aber gerade wir in Linz mit der Bruckner-Universität in einer sehr glücklichen Lage sind, wo wir solche Studien anbieten können, wo wir ein Dozententeam haben, das versucht, diese Aspekte und diese oder eine Idee von diesem Prozedere in allen Bereichen zu vermitteln. Also das geht so weit, dass wir also verschiedene Studiengänge anbieten, wo sich jemand, wenn er sich für alte Musik interessiert, auch quasi einmal hineinschnuppern kann, bis zum professionellen Musiker, der das als Studium wirklich ernsthaft betreiben möchte und ein Diplom machen will. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die an den Hochschulen und an den Universitäten noch nicht sehr verbreitet ist oder wo es natürlich schon Institutionen gibt, aber ich glaube, darin kann man auch eine Chance sehen, das Ganze in eine Art von Institution auch in irgendeiner Form zu bringen, weil natürlich auch sehr viel Wissensvermittlung da sein muss, weil eben alte Musik neben den Emotionen und neben dem, wie man selbst natürlich Zugang zu der Musik hat, auch sehr viel mit ganz banaler Information und mit Wissen zu tun hat. In dem Moment, wo man einfach ein altes Musikinstrument mit einem modernen Instrument einmal vergleicht und das auch akustisch irgendwie sich einmal so Tonbeispiele anhört, dann hört man unweigerlich unglaubliche Unterschiede. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Art und Weise, wenn man selber so Erlebnisse hat, wenn man dann mit Musik aus dieser vergangenen Zeit zu tun hat, dass man dann auch versucht, das quasi richtig umzusetzen. Also ich denke, dass wir eigentlich da in Linz einen guten Nährboden haben. Ich kann mich noch selber erinnern, als, als Jugendlicher, wie die oberösterreichischen Stiftskonzerte angefangen haben, die alte Musikreihe im Linzer Schloss zum Beispiel, die seinerzeit Professor August Humer ins Leben gerufen hat. Das waren für uns alles, also wie ich 14, 15 Jahre alt war, ich habe eine Alice Anoncourt zum ersten Mal auf einer Amati-Geige oder Steiner-Geige spielen gehört. Ich habe Gustav Leonhardt auf einem Cembalo spielen gehört. Also das sind alles, kann mich noch erinnern, wie Jean de Saval in Schlierbach die Bach-Gampensonaten gespielt hat mit Cembalo. Da wurde dann plötzlich, ging das Licht aus und es wurden ein paar Kerzen angezündet. Für mich alles ganz, ganz neu. Und dann wurde da angefangen zu spielen und das hat also eine unglaubliche Atmosphäre gehabt, um auch auf diese historischen Räumlichkeiten nochmal zurückzukommen. Also ich glaube, diese ganzen Dinge sind wichtige Erlebnisse und wir versuchen halt jetzt, so gut es geht, auch diese Chance zu nutzen, auch diese Dinge in eine Art von Unterrichtsform zu präsentieren und die jungen Leute zu animieren, neugierig vor allem zu sein und sich mit den Dingen auch auseinanderzusetzen.
Wie viele Studenten gibt es zurzeit?
Mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube, Sie meinen insgesamt überhaupt?
In der oder für alte Musik? Nein, für alte Musik.
Ach, für alte Musik.
Wissen, wissen Sie das auch?
Ich weiß nicht, 60?
Ja.
Ich glaube 60, 70 Studenten und die mittlerweile auch aus dem deutschsprachigen Raum entkommen, also sehr viele Studenten aus Deutschland und auch aus den angrenzenden Ostländern, wo es also einen ganz großen Nachholbedarf gibt und wo unglaublich tolle und fähige Leute sind, die also da wirklich ganz, ganz hungrig eigentlich sind. Und ja, ich denke, da hat man auf jeden Fall noch eine schöne Aufgabe vor sich.
Bitte.
Ich würde Sie ganz gerne nochmal nachfragen nach der Forschung, die Sie betreiben. Da, ich fand das ja ganz spannend, als Historiker fand ich das ganz spannend, wie Sie das beschrieben haben, eben ihren Weg in die Bibliotheken, wie Sie eben dort eben auch so eine Welt rekonstruieren, eine Klangwelt rekonstruieren, die gleichzeitig aber eben ja auch, wie Sie dann betont haben, ja gleichzeitig auch ein kreatives Potenzial eröffnen sollte. Und was mich interessiert, jetzt als Historiker, der eben selbst so mit Texten arbeitet, aber eben dort keine Klangwelten findet, sondern höchstens halt mehr Textwelten. Wenn man sich mit diesen Texten beschäftigt, trägt man ja immer sehr viel von dem Jetzt mit in diese Welt hinein. Und das würde mich jetzt interessieren, wie viel von der heutigen Musik nehmen Sie mit, wenn Sie eben in die alte Musik gehen, in die Bibliothek, im Konzertsaal? Mhm.
Ja, ich weiß nicht, also ich für mich kann nur sagen, dass ich mit dem insofern sehr gut umgehen kann, weil ich diese Trennung, wenn ich zum Beispiel, wenn man es ganz in die Praxis umsetzt, man fährt zu Hause mit dem Auto in die Bibliothek und während man das Autoradio eben aufdreht, um vielleicht einen Verkehrsfunk zu hören, kommt plötzlich irgendein Popsong von Michael Jackson oder etwas von Tina Turner oder was auch immer, ne? Und man horcht sich das an und findet das zum Beispiel auch gut und bleibt auch bei dem, dann packt man bei der Bibliothek ein, dreht das Radio ab und geht zu jenen Beständen, wo es darum geht, Opern von Georg Friedrich Händel durchzusehen und dann diese, und man kann das an und für sich, finde ich, ganz gut trennen, weil wenn etwas allgemein Qualität hat oder nicht an Qualität mangelt, dann ist das eigentlich eine Sache, wo man da relativ schnell wieder ein paar hundert Jahre switchen kann sozusagen und sich dann wieder von einer Arie von Händel wieder inspirieren lassen kann. Und selbst wenn das wieder erledigt ist und man fährt heim und dreht im Auto wieder das Radio auf und hört wieder Musik aus unseren Tagen, ich glaube, dann funktioniert das soweit ganz gut, sofern Qualität da ist. Wenn ich etwas mit weniger Qualität höre, bin ich vielleicht auch irgendwie mehr irritiert. Ich reg mir ein bisschen auf oder ich finde, so ein Schwachsinn und so schlecht und so und drehe ab. Und irgendwo ist man aber dann trotzdem noch mit dem gefangen. Und dann braucht es vielleicht wieder länger Zeit, wenn man dann wieder wo über einer Partitur sitzt, dass einem das noch immer so ein bisschen im Kopf dröhnt oder dieses kleine Ärgernis dann vielleicht mal doch nicht so leicht wegstecken kann. Aber es ist nicht so, wie man vielleicht glauben könnte, wenn man über ein Stück von Händel sitzt und man sieht sich da Musik an und im Kopf hört man aber immer wieder diesen Popsong, den man vorher im Autoradio gehört hat und man kriegt den nicht weg und man wird ganz irritiert und so. Also so ist es eigentlich nicht. Ne? Und ich finde es eigentlich sogar beinahe bereichernd, kann ich nur sagen von mir, wenn man verschiedene Aspekte des der Musik überhaupt wahrnehmen kann und auch orten kann. Also ich finde das einfach sehr, sehr schön, wenn man einfach also gute Volksmusik zum Beispiel, neulich bin ich vom Skifahren nach Hause gefahren und habe irgendeinen größerer Viergesang oder gibt's, ja, größerer Viergesang was gehört. Nicht? Unglaublich sauber, blitzsauber intoniert, eine irrsinnig schöne Melodie, also von der Qualität her ganz 1A, also da braucht man gar nicht mit auch was anderem vergleichen, das ist in sich einfach eine wunderbare Sache, genauso wie eben dann ein Stück von Mozart oder von Händel oder was auch sonst. Also, und ich glaube, dass das eher nur bereichernd eigentlich sein kann. Und die Musikgeschichte zeigt ja auch, dass das nicht isolierte Abschnitte sind, wo Musik komponiert wurde, sondern das sind ja alles sehr überlaufende Dinge und Prozesse. Also wenn man bedenkt, dass der junge Haydn zum Beispiel als achtjähriger Sängerknabe am Grab in Wien bei Antonio Vivaldi stand, wie Vivaldi begraben wurde und dort noch irgendwie ein kleines Lied sang, ne? Und natürlich ihn niemand gekannt hat und so. Das war der Josef Haydn, der halt dann selber ein großer Komponist war und der hat sicher auch vieles von diesem spätbarocken Musizieren für sein Werk wieder wahrgenommen. Oder anders gesagt, Telemann, wo wir das letzte Stück gespielt haben, der eine sehr vorausschauende Sichtweise schon gehabt hat, der also einfach schon gewusste, was es eventuell für Strömungen geben könnte und das auch oft in seinen Stücken schon eingebaut hat. Und ich glaube, dass also einfach diese Komplexität und dieses Zusammenwirken von allem eigentlich was Schönes ist. Also ich glaube, das kann die Karin nur bestätigen, die eben auch sehr viel durch das Orchesterspiel auch sehr viel klassisch und romantisches Repertoire auch spielt und eben nicht nur Barockmusik, dass das eigentlich nur befruchtend sein kann und nicht die Sorge irgendwie hat, wie man sich wieder umstellen kann oder jetzt muss ich für ein paar Stunden Musik aus der Barockzeit vergessen, weil ich jetzt wieder eine klassische Symphonie zu spielen habe. Ich glaube, dass das alles sehr, sehr vernetzt eigentlich ist.
Wenn heute im Theater ein zeitgenössisches Theaterstück aufgeführt wird, dann ist das im Publikum ja oft so, dass ein kleinerer Teil das interessant findet und der größere Teil des Publikums ist erstmal etwas irritiert und auch oft verärgert, weil neuer Text eben auch oft provoziert. Wenn heute Schillers Räuber aufgeführt werden, dann ist das, zumal wenn es eine klassische Inszenierung ist, ist das ein gut kommensurabler Klassiker. In Wahrheit war es so, dass bei der Uraufführung der Räuber nachweislich das Publikum in Ohnmacht gefallen ist oder schreiend rausgelaufen ist, soll sogar eine verfrühte Geburt während der Vorstellung am 23. Januar 1781 passiert sein. Wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle, Sie haben gesagt, möglicherweise hat der Kepler hier Monteverdi gehört oder hat jemand eingeladen und die haben dann Monteverdi interpretiert. Mhm. Ob das damals wohl auch so war, dass das hoch umstritten war, dass manche dann gesagt haben, ist ja schrecklich oder ist ja eine Musik, die, also war es auch so was Vorauseilendes, was später zum Klassiker wurde oder gab es ein größeres Maß an Zustimmung zu der zeitgenössischen Musik damals?
Das ist ja auch so ein interessantes Phänomen, weil die Musik um diese Zeit von Monteverdi, die Sie jetzt ansprechen, und die, sagen wir mal, die 50 Jahre davor, ist ja auch eine Musik, die vor allem versucht, also unter das Motto zurück zur Antike. Also auch zu dieser Zeit hat man die Musik, also einen Anhänger gesucht von viel früher. Das Existenzrecht wurde gegeben von der Antike. Man kann ja auch wirklich sagen, dass die Renaissance dann eigentlich eine Art Übersetzungsliteratur hatte, weil man hat vor allem übersetzt die Antike. Also das, was neu ist, ist das. ist das Alte. Und das ist aber natürlich... Nein, das war nicht umstritten. Ab also hier gab es auch Kritik, aber es gab unglaublich viele Strömungen, um was Neues zu machen. Und zwar das Neue war, dass das Wort eine neue Bedeutung bekam. Sie reden über von Texten und natürlich ist das genau der Punkt, wo bei uns in der Instrumentalmusik sich unendlich viel ändert, weil das Wort so wichtig wird. Und da ist, das, natürlich war es umstritten, aber es war mehrheitlich sehr begrüßt. Man hat wohl gestritten über, wie weit muss das Wort gehen, wie weit darf die Instrumentalmusik sich der Vokalmusik unterordnen. Aber dass es passieren sollte, war ganz klar.
Selbst ein Bauern wie ich oder hört einen Unterschied zwischen einem barocken Stück, einem Renaissance-Stück und einem Mittelalterstück. Können Sie mir als Laien erklären, um was das liegt? Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, bei der Aufführung von Telemann sind Sie auseinandergegangen. Warum ist das passiert?
Naja, das Stück von Telemann zum Beispiel basiert auf sehr viel Imitationstechnik. Also wenn man gut zugehört hat, dann war es sehr oft so, dass einer eine Figur oder einen Art musikalischen Gedanken vorgetragen hat und kaum war der fertig gespielt oder nicht einmal richtig fertig gesponnen sozusagen, hat der andere das gleich nachgespielt und vielleicht noch ein bisschen höher oder vielleicht noch ein bisschen lauter oder noch ein bisschen in einer gesteigerten Form, um einen musikalischen Wettstreit sozusagen auch vielleicht ein bisschen zu signalisieren. Und da haben wir auch die Idee gehabt, dass wir einfach, wenn wir also mal ein bisschen auseinanderstehen und wenn man diesen Stereo-Effekt, wenn man so will, irgendwie vielleicht mitbekommt, dass das vielleicht dem Stück auch ganz gut tut. Aber das war jetzt nicht in dem Sinn, ist es keine aufführungspraktische Regel oder dass man das Stück jetzt so spielen musste und so. Also überhaupt nicht. Das war so eine Idee auch, um vielleicht auch durch Positionswechsel vielleicht auch ein bisschen eine Vielseitigkeit zu suggerieren. Und die einzelnen Unterschiede von einem Mittelalter-, Renaissance- oder barocken Stück, das ist natürlich ein bisschen schwer, jetzt in so kurz in Worte zu fassen, aber ich glaube, dass zum Beispiel vom harmonischen Hören her der Dur-Dreiklang mit einer Terz und einer Quint das Ohr halt besonders warm und besonders schön schmeichelt und in einer Zeit wie dem Mittelalter, wo es mehr oder weniger die Terz, sage ich jetzt einmal, noch nicht gegeben hat oder noch auch nicht in dieser Art und Weise, wie wir es als Wohlklang empfinden, wird auch automatisch so ein Klangbild dann ein bisschen fahler, vielleicht ein bisschen leerer, es wirkt, klingt ein bisschen archaischer auch. Während der Telemann zum Beispiel mit all seiner schönen Harmonik und mit all seiner Weichheit und so weiter vielleicht einem dem Ohr irgendwie mehr schmeichelt oder man sich nicht so irritiert fühlt oder so. Während beim ersten Stück man vielleicht dann doch ein bisschen hören muss, naja, was ist das eigentlich und so, das kenne ich eigentlich nicht und so. Also es ist ein bisschen was Befremdendes dabei. Ne? Und es ist natürlich wie bei vielen Dingen, dass natürlich nähere Beschäftigung mit etwas dann relativ schnell auch irgendwie Klarheit bringt. Aber wenn Sie sagen, dass Sie das beim Hören eigentlich ganz gut irgendwie unterscheiden können oder mitbekommen, dass das verschiedene Dinge sind. Man muss ja die Dinge gar nicht erklären können, sondern dass man einfach eine Sensibilisierung bekommt für etwas, was wieder anders ist. Dann ist das schon sehr gut eigentlich. Und dann ist es auch unter anderem schon etwas, was wir als Künstler vielleicht versuchen, auch dem Publikum mitzugeben. Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie dauernd, was man macht, erklären möchte, sondern es geht auch darum, um einfach einmal Publikum etwas zu bieten, wo sie dann mit dem selber versuchen sollen, einmal auch sich das anzuhören, zu reflektieren und vielleicht eine Meinung sich zu bilden.
eine kleine Provokation ausgelöst. Darum möchte ich Sie jetzt auch ein bisschen provozieren. Die Klassik erscheint mir schon ein bisschen totgespielt. Wir lesen und hören davon, dass die Klassik-Labels praktisch nicht mehr viel verkaufen. Sehen Sie daher in der alten Musik so eine Art Notlösung, eine Nische? Da kann man noch was verkaufen. Oder sehen Sie wirklich einen Trend darin, dass die Menschen sagen, nicht nur Sie als Ausübender, da entdecke ich etwas Neues, oder mit Androsch zum Beispiel, ich entdecke eine neue Ruhe, eine neue Gelassenheit, ich habe in dieser überhetzten Welt auch ein Bedürfnis danach. Wie erleben Sie das selber?
Ich habe das nicht verstanden, was Sie meinen mit der überhetzten Welt jetzt in dem Kontext.
Na, ich würde zwei Dinge sehen. Das eine ist die Abenteuerlust, man entdeckt noch etwas Neues. Ja. Man hat den Beethoven, die Symphonien hundertfach eingespielt. Ja. Ja. Da ist etwas Neues drin, auch für den Zuhörer. Ja. Und das zweite ist, es könnte ein Bedürfnis sein. Ein Bedürfnis nach Ruhe. Wir haben ja auch die ganzen Klosterchöre, die boomen. Also ist es auch etwas, wo Sie sagen, dass es in dieser überhetzten Welt ein Trend, der anhalten wird?
Also ich würde sagen, die Tatsache, dass wir diese Dinge hören auf CD, ist kein Spiegelbild davon, dass es das also gibt. Ich denke, es gibt es sowieso, dass man diese Musik, dass die Klosterchöre singen und dass die Barockorchester spielen und dass die alte Musikensemble spielen, das sowieso. Die CD Markt, das Kultur, diese Schiene des Geschäfts, das läuft natürlich nur als ganz, ganz winziger Randbereich von der Popmusikbranche. Also alle CD-Labels überleben nur, weil es die Popmusikbranche gibt. Und die ernste Musik, die sogenannte ernste Musik, die wir machen, die werden auch vertrieben durch diese CD-Labels. Durch die Großen betrieben, aber natürlich als wirklich als ein ganz winziger Randbereich. Dass ein CD-Label heutzutage überhaupt noch bereit ist, nochmal die Beethoven-Symphonien rauszubringen, verstehe ich selber nicht. Also da bin ich froh, wenn Sie mir das erklären könnten. Naja, die würden es ja sonst nicht machen. Ja, ja. Es muss es wohl sein, weil sonst würden sie es ja nicht machen.
Es hat sich, glaube ich, da wirklich in den letzten Jahren, wahrscheinlich gibt es da schon eine Trendwende. Da ist, also ich meine, es hängt natürlich immer auch davon ab, wer der Labelchef ist, welche Menschen, die wirklich das Sagen haben, deren Einstellung und deren Ansicht über diese ganze Sache irgendwie. Ne? Also es gibt schon Labelchefs, die einfach sagen, okay, man kann nicht das große Geld jetzt mit sowas verdienen, aber ich finde es einfach wichtig, dass so eine Musik von diesem Komponisten einfach auch für eine breite Hörerschaft zugänglich gemacht wird, und der steht dann dahinter und sucht sich eine Gruppe aus, die das eben dann macht, und auch wenn sie halt dann nur 2.000 oder 3.000 CDs verkauft, anstatt 30 oder 300 oder was auch immer, bei solchen Menschen spielt das halt dann ein bisschen weniger Rolle, weil, so wie die Karin gesagt hat, das große Geld oder das Überleben von diesen Firmen sowieso mit einer anderen Branche quasi gemacht wird. Und die können dann das natürlich dazu verwenden, sich eben auch ein bisschen an Spielraum zu leisten, um eben Randschienen sozusagen auch zu fördern. Und mittlerweile ist es aber oft auch so, dass es Labels gibt, deren alte Musikeinspielungen gar nicht einmal so mehr in einer Randschiene arbeiten, sondern wo das also ziemlich, wenn ich an die alte Firma Teldec zum Beispiel denke, wo Anoncourt seit den 60er Jahren aufnimmt, also weiß nicht wie viel, 100 CDs oder der aufgenommen hat als mit seinem Ensemble, die haben sich dann in den 70er, 80er Jahren zum Beispiel schon sehr, sehr gut verkauft eigentlich. Ne? Also das ist sicher, hat sicher ein Umdenken auch stattgefunden. Aber es ist natürlich nach wie vor, Sie wissen es ja alle selber mit der Wirtschaftslage, es wird alles viel, viel schwieriger, heutzutage ein offenes Ohr zu finden für, für Dinge, die halt nicht gleich in klingende Münze umsetzbar sind, sondern wo es auch um eine gewisse, gewisse Geisteshaltung auch geht oder wo es einfach gewisse, wo es auch darum geht, gewisse kulturelle Werte einfach zu vermitteln. Also das, was zum Beispiel Arnon Kur immer wieder sagt, dass es einfach vor allem darum geht, dass die diese ganzen musischen Fächer und alles, was im Prinzip mit Kultur zu tun hat, dass man danach trachten soll, dass das nicht wirklich ausstirbt und dass das also in den Bildungsinstitutionen nicht von Computern und von diesen Dingen, also die zwar auch wichtig sind, aber dass sie nicht quasi geschluckt werden, sondern ich glaube, dass beides irgendwie in einer guten Balance stehen soll, weil sich mittlerweile auch beide im Prinzip bedingen und sich gut zu verstehen haben, weil es kommt keine Branche ohne der anderen mehr so wirklich aus. Nicht? Also gerade wenn wir zum Beispiel in einer Bibliothek einen alten Notensatz zum Beispiel finden und den aber in die Praxis umsetzen wollen und dem Musiker vorlegen, der vielleicht aus dieser Art von Notation nicht spielen kann, man braucht jemanden, der das also in unsere heute verständliche Notation umsetzt. Was macht man? Man hat ein Computerprogramm und kann das im Prinzip sehr, sehr schnell, sehr praxisgerecht umschreiben, um das überhaupt einmal spielbar zu machen oder hörbar zu machen. Nicht? Also ich glaube, dass auch da die Technik und Kunst also unglaublich stark vernetzt sind. Oft mehr, als was man irgendwie glaubt. Man tut oft so ein bisschen zu viel, das ist der Musiker, das ist der Techniker, aha, so ist es halt. Aber eigentlich gibt es, glaube ich, da oft mehr Brücken, als was man vielleicht annehmen würde.
Ich würde ganz gerne nochmal anschließen bei der Frage von Uli Fuchs, wie kontroversiell denn die Musik damals tatsächlich war. Wenn wir uns jetzt mit dieser letzten Frage auch sehr viel in die Marketing- und Vertriebswelt bewegt haben, wie viel Marktanteil hatte denn die Musik damals? Gibt es da irgendeine Aussage? Wie viele Leute könnten sich denn beschwert haben überhaupt über neue
Musik? Naja, ich meine, die Tatsache, wenn man von der Markt sprechen jetzt, ist das natürlich eigentlich etwas, was eigentlich erst in der Aufklärungszeit sich so weit breit macht. Das ist ein Telemann, ein Komponist wie Telemann, ist ein ganz tolles Beispiel, das ist wirklich so ein self-made man, der wirklich der hat seine Arbeitgeber gehabt, ganz klar, aber er hat genug Freiraum gehabt, dass er selber Dinge machen konnte. Und der ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Ein Zeitgenosse von ihm, Bach, hatte sicherlich diese Freiheit nicht gehabt. Und er hat sich auch ordentlich gezankt mit seinen Arbeitgebern, das wissen wir auch.
Wenn man beim Sonnenkönig Ludwig XIV. Angestellt war in Versailles als Musiker, hat man es zwar gut erwischt im Sinne von klingender Münze und vom reichlich Essen und Trinken und so weiter, aber man durfte auch nur das machen, was der König verlangt und was er gerne wollte. Und wenn dem nicht geschah, dann war man oft auch schneller weg, als einem lieb war. Also ich glaube, dass... Und um vielleicht auch auf diese Schiller-Uraufführung dazu kommen, ich glaube, dass das etwas ist, was durch alle Epochen eigentlich war. Also Stravinsky hat bei seiner Uraufführung mit Le Sacre du Printemps, also die haben alles geworfen. Bruckner hat aus Berichten gesagt, also wie Mozart zum Beispiel, ne, der sich mokiert hat über irgendwelche Sänger und irgendwelche Leute, die also im Publikum dann so laut waren, wo er also dann in sein Cembalo noch mehr also hineindreschen wollte, weil die Leute eigentlich geredet und geschmatzt haben und irgendwo also überhaupt nicht jener Ouvertüre gehört. Also ich glaube, dass es irgendwie dieses Wechselspiel von wird das ein Hit oder fällt das Stück durch oder beschwert sich der oder wird ein Komponist in den Himmel gelobt, ich glaube, das sind Dinge, die gar nicht einer bestimmten Epoche oder einer bestimmten Zeitgeschichte sehr stark da waren, sondern die hat es immer gegeben. Nicht? Im Mittelalter, wenn die Dorfmusikanten oder die Spielleute sich auf einen Marktplatz gestellt haben, aus dem Rucksack die Flöte rausgenommen haben und irgendein Tänzchen gespielt hat, hat es sicher einige entzückte Damen gegeben, die ganz wunderlich wurden bei dem schönen Spiel. Sicher Leute, die dann irgendwelche Tomaten raufgeschmissen haben und bitte kannst du weiterziehen und aufhören mit dem Gequake und so. Also ich glaube, das war...
Wenn man sich reduziert auf die Musik, die man heute noch spielen kann, also die jungen Leute, die heute
Also so viel wie wir heute hören, hat man sicher nie gehört.
Nämlich ja. Auch
die alte Musik. Ja. Ja, genau. Also im 16. Jahrhundert hat man sicherlich nicht die Musik von Machaut gehört. Oder vielleicht hat man die Musik mal vielleicht zu sehen bekommen. Aber dass man das natürlich irgendwo einfach geschwind mal hört, das war natürlich, man hat die Musik gehört, die in die Zeit geschrieben war.
Das ist vielleicht schon ein wesentlicher Aspekt, dass man eigentlich damals Musik nur gehört hat und gespielt hat aus der Zeit und von den Komponisten, die im Wesentlichen geschrieben haben.
Ja. Das ist der Unterschied zu heute.
Nicht so, dass wir jetzt ein Musikstück uns anhören, was 200 Jahre alt ist. Also das hat es zum Beispiel damals nicht gegeben, dass ein Brahms, also unentwegt Monteverdi gehört hätte oder so. Dass man natürlich Einblick in Noten oder dass man sich inspirieren hat lassen können, das gibt es natürlich schon, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, dass die Leute immer nur Musik gehört haben in der damaligen Zeit eigentlich. Also das und natürlich dadurch, dass es überhaupt keine Medien in dem Sinn gegeben hat, war also, weil sie die Verbreitung angesprochen haben, so weiter. Also wenn ein Komponist in Venedig ein Stück komponiert hat, dann hat er einen Spieler gefunden, der das natürlich in Venedig gespielt hat. Am nächsten Tag hat er vielleicht seinen Onkel in Bologna besucht, hat das Musikstück dabei gehabt, dann hat er es vielleicht in Bologna gespielt und noch in Rom. Aber es war nicht so, dass man es zwei Tage später dann, was weiß ich, in Dresden oder irgendwo hören konnte, weil es einfach aufgrund der Technik sozusagen nicht möglich war. Und dadurch war von vornherein alles viel beschränkter eigentlich.
Ja.
Da würden sich manche sehr freuen.
Das hoffe ich doch, ja.
Jetzt ist das Niveau unglaublich hoch. Und wenn man auch von den Sängern, wenn man einen Mikowski, einen Danze oder einen Virtuoso, als die Konzert, werden oder irgendwas hört, dann es gibt ein Niveau, der wirklich atemberaubend hoch ist. Und das spielt sicher eine Rolle, dass es nicht laut ist, dass eine Feinheit mit einer Virtuosität, diese Beweglichkeit, die bei modernen
Ich glaube, dass gerade der Aspekt des Tanzes wirklich, also in der, vor allem in der Barockmusik, ein ganz wesentliches Merkmal war, auch bei Leuten, die von Musik in dem Sinn überhaupt keine Bildung oder auch kein Wissen haben, aber wenn man ihnen Musik vorspielt, die, um in dem Jargon zu bleiben, einen guten Swing hat, dann ist jemand automatisch dadurch berührt und kann sich das vielleicht oft gar nicht so erklären, warum, aber der menschliche Körper, glaube ich, reagiert äußerst sensibel auf Schwerpunkte und auf Leichtpunkte sozusagen in der Musik, die er wahrnimmt und wo dann eben auch der Körper sozusagen in Schwingung gerät oder wo man dann eben dann auch dazu tanzt oder gar nicht anders als tanzen kann, weil das eben so ist. Und ich glaube, dass das ein vielleicht auch ein bisschen die Frage vielleicht auch beantworten würde, warum mit alter Musik oder warum das irgendwie auch so populär ist, weil es eben auch zu so einer Ursprünglichkeit zurückgeht. Ich meine, der menschliche Tanz oder eine körperliche Ausdrucksform zu einer Musik ist ja weder eine Erfindung vom Barock noch von Renaissance, sondern das kommt ja von den ganz, ganz anderen. Also die Menschen haben ja in allen Herren Ländern und auf allen Kontinenten zu Musik einen Tanz oder eine körperliche Ausdrucksform gefunden. Und ich glaube, dass das etwas auch so ein ursprüngliches oder so ein Urelement im Sein sozusagen ist, dass wenn das berührt wird durch Musik, man automatisch in eine Art von Wohlgefallen und von das gefällt einem und das macht einem fröhlich oder bringt einen in gute Stimmung. Und dadurch, dass dieses Element Barocktanz eben in der Barockmusik vor allem auch sehr stark vorherrscht, ist das vielleicht unter anderem auch eine mögliche Erklärung, warum das dann doch viele Menschen anspricht oder viele Menschen das angenehm finden. Jeden Fall, ja, ja, also das ist einfach, ich glaube, dass man, ja, ja, in allen Bereichen, also also ob in der Popmusik, ob in moderner Musik, ob in elektronischer Musik, ob in Barockmusik, ist ganz egal. Ich glaube, wenn Qualität stimmt, dann ist es eigentlich eher sekundär, aus welcher Richtung das im Wesentlichen kommt, sondern es gibt halt für alle Stile und für alle Erscheinungsformen auch Qualitätsmaßstäbe oder Qualitäten im Sinne von, dass man sich mit einer Materie eingehender beschäftigt und dadurch zu einer gewissen Qualität erlangt und ankommt und das dann einfach auch präsentieren kann. Also natürlich der Tanz ist natürlich, der moderne Tanz, auch bei moderner Musik, ist eine ganz professionelle Ausdrucksform, wo es ja so unglaublich auch schwierig ist, sowas gut zu machen, um einfach körperliche Bewegungsabläufe, Ästhetik zu bestimmten Klängen. Man hat oft vielleicht als Laie so das Gefühl, dass jemand zu dieser Art von Musik irgendwas so ein bisschen macht. Wenn man aber länger hinschaut und wenn man das Gefühl hat, es nimmt einen immer mehr und mehr ein bisschen gefangen und man kann halt dann doch nicht noch 2 Sekunden weggehen oder so, sondern man bleibt vielleicht doch eine Minute dran, dann ist das oft schon ein Merkmal dafür, dass irgendetwas mit Bewegung und mit Musik in irgendeiner Form eine Art Einheit oder eine Brücke geschlagen hat und das ist dann einfach eigentlich sehr schön. Und da ist es dann eher sekundär, was es für eine Art von Musik ist. Also ob man da zu einem französischen Barockmeister mit einem Ballett tanzt oder ob man da zu zeitgenössischer Musik einen Ausdruckstanz macht.
Ja, ich glaube, wir haben schon die vorgegebene Zeit enorm überschritten, aber wir sind ja nicht beim Rundfunk, darum können wir da ein bisschen flexibler sein. Aber ich möchte trotzdem zum Schluss kommen. Also gute Musik ist zu allen Zeiten beliebt und willkommen gewesen. Und auch alte Musik wird weiter bestehen und wird weiter große Freude bereiten. Und ich wünsche beiden Gästen für ihre Zukunft alles Gute. Und ich glaube, wir werden in Verbindung bleiben, dass wir da auch etwas erfahren, wie es weitergeht mit CDs und so. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Darbietung und für Ihre Bereitschaft zu diesem interessanten Gespräch. Und ich danke fürs Kommen. Ich möchte noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung, die ist am Mittwoch, kommenden Mittwoch. Das Thema wird sein, was ist eigentlich Mechatronik? Gastgeber ist Uli Fuchs, der Redner ist Kurt Schlacher. Wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie wieder. Wir würden uns freuen. Und Sie können noch verweilen und austrinken. Der Salon wird erst 9:30 Uhr geschlossen. Schönen Abend.